Auch von mir ein herzliches guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, mal wieder die Predigt halten zu dürfen. Ich mache das ja sehr gerne und so etwa 3-4 Mal im Jahr. Und ich muss sagen, es bringt einem selber immer ganz viel. Man wird berührt, so geht es mir zumindest, dass ich, wenn ich mich einarbeite in ein Thema, dass es mir richtig durch Mark und Bein geht. Und man steht dann erfüllt hier vorne und darf weitergeben, was einem so wichtig geworden ist. Dankeschön fürs Licht, jawohl. Die Schrift auf dem Bild scheint etwas zu hell zu sein, aber ich glaube, wir kommen durch heute Morgen. Ich mache mal hier vorne das Licht nochmal aus. So. Könnte es vielleicht doch besser werden. Ich werde euch durchführen durch die Bilder. Es geht heute Morgen um starke Gemeinden. Wenn man uns fragen würde, was unser Leben zum Gelingen bringt, kann man diese Frage geistlich und auch weltlich beantworten. Die geistliche Antwort ist uns klar, zum Ziel kommen mit Jesus, zum Ziel des ewigen Lebens, durch Jesu Erlösungstat am Kreuz, als die Erlösten an der himmlischen Herrlichkeit teilhaben, Gott schon heute erleben. Unsere weltliche Antwort auf gelingendes Leben könnte sein, tägliches Auskommen haben, in Gesundheit erfüllte Tage erleben, einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen, ob in oder nach dem Erwerbsleben, genießen, Beziehungen, Hobbys. Beides, weltlich wie auch geistlich, ist am Positiven, am Erfolg orientiert. Niemand würde freiwillig wohl sagen, meine Sorgen zu betrachten erfüllt mich, oder meine Verfolgung macht mich stark oder meine Schwachheit ist mir ein Segen. Stärke ist wichtig. Gelingendes Leben, gute Perspektive und der richtige Kurs. Wer von uns wollte sich also in eine schwache, angefochtene und geistlich beliebige Gemeinde einbringen? Wem von uns wäre es egal, wie es unserer Gemeinde hier geht? Wer von uns käme nur zum Konsumdenken zur Gemeinde? Hauptsache, es geht mir gut, ich finde meine sonntägliche Nische und nichts möge sich bitte schön ändern. Und genau darum soll es heute gehen. Was macht denn Gemeinden stark? Was unterscheidet eine gesegnete und wachsende Gemeinde von einer abbauenden, vielleicht dahin dümpelnden Gemeinde? Starke Gemeinden, stimmen da unsere Denkmuster? Was zeichnet starke Gemeinden aus und welche Klippen müssen sie umschiffen, um in den Segensstrom Gottes zu gelangen? 3 markante Persönlichkeiten sollen uns dies heute Morgen nahebringen. Aus der jüngeren Vergangenheit Dietrich Bonhoeffer, der Pastor und Widerstandskämpfer im NS-Regime, von den Nazis ermordet, und Paulus und Silas in Apostelgeschichte 16, auch verfolgt, geschlagen und eingekerkert wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus. Und so steht unser heutiger Predigttext in Apostelgeschichte 16, die Verse 25 bis 30. Um Mitternacht aber, in Klammern im Gefängnis in Philippi, beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber ward ein großes Erdbeben, sodass sich die Grundfesten des Gefängnisses bewegten, und alsbald wurden alle Türen aufgetan und die Fesseln aller Gefangenen gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlafe fuhr und sah die Gefängnistüren offen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen seien alle geflohen. Paulus aber rief laut und sprach: Tu dir nichts Übles an, denn wir sind alle hier. Der Kerkermeister forderte ein Licht und sprang hinein und fing an zu zittern. Und er fiel Paulus und Silas zu Füßen und führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Soweit unser Text für heute Morgen. Dieser Text wird im zweiten Teil meiner Predigt seine steilen Aussagen entwickeln. Wir werden sehen, warum Paulus und Silas hier Prototypen für eine starke Gemeinde sind und was wir ganz konkret aus dieser Geschichte lernen können. Lernen und direkt umsetzen können. Doch zuerst mal eine simple Frage. Warum machen wir Dinge? Finanzen, Planungen, Zusammenkünfte, Gottesdienste, Dienste an sich. Warum tun wir das alles? Wir stellen uns die Frage, weshalb wir Dinge tun, vielleicht zu selten. Vielleicht, weil wir in einem Fluss sind, wo man Dinge einfach tut, weil es schon immer so war. Macht man bei einer Dynamik halt mal so mit? Oder was ist der tiefste Sinn unseres Handelns? Müssten wir uns als Gemeinde cleverer aufstellen für die Zukunft? Müssen wir Dienste so organisieren, dass sich fruchtbringend alles weiterentwickelt? Geht es darum, dass wir uns den kommenden Herausforderungen besser stellen werden? Sicher ist vieles sinnvoll und sollte getan werden, aber als Hauptmotivation reicht das nicht. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gegen Ende seines Wirkens diesen sehr bedenkenswerten Satz gesagt, über den ich mit euch heute Morgen nachsinnen möchte. Und später kommen wir dann zu Paulus und Silas. Bonhoeffer hat also gesagt, die Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Die Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Oder lasst es mich etwas freier formulieren, die Gemeinde ist nur dann Gemeinde im neutestamentlichen Sinn, wenn sie wie Jesus für andere da ist. Die Gemeinde ist nur dann in einem starken Segen unterwegs, wenn sie nicht für sich selbst existiert und nicht nur auf sich selbst schaut, sondern auf die, die noch gar nicht dazugehören. Gemeinde Jesu ist die einzige Gruppierung auf dieser Welt, die das Ziel hat, ihre Nicht-Mitglieder zu erreichen. Haben wir schon einmal über diese Tatsache nachgedacht? Gemeinde sollte all das, was sie plant, denkt, lebt und ausführt, an denen ausrichten, die noch gar nicht dazugehören. Das ist die biblische Intention des Verbreitens der guten Nachricht. Gemeinde muss Gemeinde für andere sein. Oder wie Paulus es formulierte, den Griechen bin ich ein Grieche, den Juden ein Jude. Aber ganz klar verkündigte er den unbekannten Gott, den Griechen. Alle anderen Gruppierungen, Parteien, Vereine, Verbände orientieren sich an ihren Mitgliedern, wollen denen das Beste tun, Vorteile verschaffen, Gemeinschaft für Gleichgesinnte, eine Plattform für ihresgleichen. Wenn wir Bonhoeffer recht geben, muss die Gemeinde denen eine Plattform geben, die noch gar nicht dazugehören, denen, die heute von Jesus noch gar nichts wissen. Wo lernen diese Leute Jesus kennen? Unter uns, in unseren Räumlichkeiten, in unserer Gemeinschaft, durch unser Leben. Gemeinde ist nur dann Gemeinde, wenn sie für andere da ist. Dieses Bonhoeffer-Zitat klingt wie ein Bekenntnis. Ein Leitsatz, den wir hochhalten und bei passender Gelegenheit zitieren können. Bekenntnisse bergen nur leider die Gefahr, dass sie ins tägliche Leben manchmal nur bedingt hineinwirken. Dass Merksatz und Leben nicht so ganz ohne weiteres eins zu eins sind. Ein Bekenntnis ist vielleicht der Ausdruck meines Willens, ist meine Absichtserklärung. Aber hat das etwas mit meinem Leben montags bis samstags zu tun? Wenn wir den Satz, die Gemeinde ist für andere da, wirklich leben wollen, kommen wir um Konsequenzen eigentlich nicht herum. Zum Beispiel über die Art und Weise, wie und wo wir Gottesdienst feiern, die Art und Weise, wie wir Gemeinschaft und wie wir Kleingruppen leben und wie wir dem Nächsten begegnen. Die Art und Weise, wie wir lieben, wie wir vergeben und wie wir Gott loben und preisen. Aus meiner Sicht kann man hier die Übereinstimmung von Bekenntnissatz und Leben an vier Punkten, vier Prüfsteinen habe ich es mal genannt, festmachen. Starke Gemeinden messen sich an diesen vier Punkten und sind stark und gesegnet, wenn sie sagen können, ja, daran wollen wir arbeiten und festhalten, das soll unser Denken und Planen bestimmen. Vier Prüfsteine für starke Gemeinden. Prüfstein 1, das nächste Bild, ich lese es euch vor. Gemeinde als Gemeinde wie bisher, nur alles größer, besser, schöner, weiter. Eine ernste Gefahr von Gemeinden, die wachstumsorientiert sind, ist der Gedanke, toll, dass neue Leute dazustoßen, toll, diesen Segen zu erleben, aber ich hoffe, dass die Atmosphäre der Gemeinde, die Beziehungen, mit denen ich lebe, meine Dienste und meine Position genau so bleiben wie bisher. Dann freue ich mich richtig an neuem Zuwachs, dann können nicht genug neue Gesichter kommen. Die Gefahr ist, dass unsere Botschaft lauten könnte, du bist herzlich willkommen, wenn du so bist und so wirst wie wir. Du bist herzlich willkommen, wenn du die Bereitschaft mitbringst, dich uns anzupassen. Das ist eine ernsthafte Klippe für Gemeinden, die ihre ureigene Dynamik schützen wollen. Es ist aber auch genauso eine große Chance für Gemeinden, die veränderungsbereit sind, attraktiv für Außenstehende zu werden. Der zweite Prüfstein. Gemeinde als Ort mit Wohlfühlinseln oder als Ort der Selbstverwirklichung? Eine zweite Gefahr für wachsende Gemeinden ist eine Struktur, wo Einzelne ihre Komfortzone hegen und pflegen. Mancher mag da seine kleine Insel schätzen, wo er sagen kann, hier bin ich geborgen. Bewegung um mich herum stört mich nicht, ich bin ja auf meiner Insel. Stellt euch vor, eine Gemeinde wäre nur Inselgemeinde, mit vielen besetzt und bewohnt. Dann besteht die Gefahr, dass die, für die wir eigentlich da sein sollten, auf den Inseln gar keinen Platz finden. Die könnten gar keinen Fuß drauf setzen. Gefährlich auch die Insel der Selbstverwirklichung. Wenn Gemeinde nur noch der Ort ist, wo ich meine Begabungen und Fähigkeiten einbringen will und meine Überzeugungen durchsetzen will, wo ich Anspruch anmelde, dass mein Leben und mein Sein gefördert werden muss, wo meine Begabungen im Vordergrund stehen, dann haben solche Inselbewohner vielleicht noch nicht gelernt zu dienen. Wenn wir die Klippe des Wichtignehmens erfolgreich umschiffen, werden viele Konfliktgespräche von alleine gelöst und wir werden einladender nach außen. Die Fähigkeit, sich selbst ins Gemeindewohl einzuordnen, strahlt aus. Und Paulus hat das so formuliert, ich achte den anderen höher als mich. Prüfstein. 3, das nächste Bild. Gemeinde als Ort der Hingebung zum Selbstzweck oder als strategischer Raum? Ist meine Gemeinde ein Selbstläufer, der meine Zeit und Kraft absorbiert? Gott möchte nicht Gemeinde als ein System, das wir am Laufen halten. Jesus hat die Gemeinde geschaffen als einen Ort, wo Menschen Rettung und Heilung erleben und als Ort, wo sie Gott begegnen können. Als Ort, wo Gottes Wesen aufleuchtet in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, einander Freiheit gewähren, einander Unterstützung gewähren. Gott möchte kein System, wo mir die Luft ausgeht. Er will das Leben geben. Wir sollten aber auch nicht cleverer und besser werden, die besten Strategen. In dem Bestreben, die Gemeinde zum Ort der Gottesbegegnung zu schaffen. Besser wäre die Haltung, ins Licht Gottes zu gehen und zu sagen, Herr, leuchte du durch mich. Die Botschaft Jesu war nicht Strategie, sie war Liebe. Jesus hat für diejenigen gelebt, die kein Interesse hatten, ihm nachzufolgen. Er hat die geliebt, die gar nicht wussten, was sie mit ihm anzufangen hatten. Er, der Gott war, bestand nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er bestand nicht darauf, sein Urteil sofort hier und jetzt durchzusetzen. Nein, er machte sich klein, kniete vor den Jüngern und wusch ihnen die Füße. Jesus war ein Meister im Distanzabbau, im Wegräumen von Hürden. Denken wir nur, wie er Zachäus begegnet ist und vielen anderen, die in der damaligen Gesellschaft am Rande standen. Und Paulus nimmt das im Philipperbrief genauso auf. Weil Jesus so gelebt hat, lasst uns auch so leben. Eine Anleitung für starke Gemeinden. Einfach die Wesenszüge Jesu nachleben. Gott sagt, prüft mich, ich lasse mir nicht schenken, ich hebe den hoch, der sich mir hingibt. Deshalb sind auch die Finanzen für starke Gemeinden nicht die Hoffnung auf die schwarze Null, nein, die Freude an der Investition ins Reich Gottes bewegt sie. Der letzte Prüfstein, und da hole ich wieder etwas aus zu unserem Predigttext. Zeige mir deinen Lobpreis und ich sage dir, wer du bist. In diesem wichtigen Punkt komme ich auf Paulus und Silas zu sprechen und ihre Situation im Gefängnis. Warum eigentlich werden die beiden wie Schwerverbrecher behandelt und misshandelt? Weil sie eine Frau vom Wahrsagegeist befreit haben, ihr also etwas Gutes getan haben. Die Antwort der Stadt, der eine lukrative Einnahmequelle verloren gegangen war, diese Antwort hieß Kerker. Tiefstes Verlies, bewacht und mit Ketten an den Füßen eingelassen ins Mauerwerk. Heute würden wir sagen Hochsicherheitstrakt. Diese Geschichte ist beispielhaft übertragbar für die Geschichte starker Gemeinden. Was tun Paulus und Silas in der Bedrängnis? Sie beten und sie loben Gott in tiefster Nacht. Lobpreis pur in völlig aussichtsloser Lage. Und Gott handelt. Was tun wir als Einzelne und als Gemeinde in Bedrängnis und Not? Was tun wir in der Lage, wo uns jeglicher Spielraum genommen ist? Wo sitzt du im Kerker? Wo sind deine Füße in Ketten? Wo ist die Gemeinde in Anfechtung? Beten und loben wir trotzdem unverdrossen und innig weiter? Nochmals zurück zur Gefahr aus Punkt 3. Wir müssen uns da aber hüten, strategisch zu denken. Nach dem Motto, wenn wir dich preisen, Gott, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass du was tust. Oder ein kleiner Handel mit Gott, ich preise dich und du holst mich dafür aus meiner Gefangenheit. Oder ich diene dir und du beschützt und heilst mich. Oder ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst und du, Gott, änderst dafür meine Lage. Dies sind falsche Haltungen, die nur zu Frustration führen. Wurde Dietrich Bonhoeffer aus dem Kerker, aus seiner misslichen Lage befreit? Nein, die Nazis holten ihn ab und hängten ihn am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg auf. Hatte er nicht genug gebetet? Oder hat etwa Gott versagt? Es gibt noch andere Fragen, die Fallstricken gleichen. Wenn ich krank bin, heißt das, Gott straft mich? Wenn sich meine Lage nicht ändert, heißt das, ich glaube nicht richtig? Und die härteste Anfechtung, mir geht's so dreckig und ich lebe von Konflikt zu Konflikt, wie kann es da Gott geben? Wie kann man da an ihn glauben? Solche Fragen sind Sackgassen, wo wir mit unserem geistigen Wagen an die Wand fahren. Doch um in diesem Vergleich zu bleiben, ja, ich bin in eine Sackgasse gefahren, aber ich fahre. Ich fahre auf einem asphaltierten Untergrund, sonst käme ich nicht voran, nicht mal zum Ende der Sackgasse. Übertragen heißt das, ja, ich lebe. Ich existiere, weil das Leben die Basis ist, auf der ich stehe. Sonst würde ich ja erst gar keine Schwierigkeiten und Krisen erleben können. Wenn mein Leben die Basis ist, wer hat mich gewollt und warum? Gott, da bin ich wieder. Mein ganzer Gedankenkreislauf dreht komplett durch, bis zu dem Punkt, wo du, Gott, ins Spiel kommst. In meinem Hochsicherheitstrakt mit Fußfesseln bleibt mir nur noch der Gedanke an dich, Herr. Ich nahe mich dir, durch Jesus darf ich in deine Nähe. Mir bleibt nur noch dir Ehre zu geben. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Gott liebt uns. Und diese Liebe erweist er nicht dadurch, dass wir handeln. Paulus und Silas verloren nicht das Urvertrauen in den liebenden Gott. Gut, sie kamen frei. Aber selbst Paulus war zeitlebens ein Mensch mit Handicap oder in seiner Sprache mit Pfahl im Fleisch. Ich denke, eine solche Anfechtungssituation erfordert eine bewusste Willensentscheidung. In einer solch schwierigen Lage, mit solch nagenden und zweifelnden Fragen, sollte die Entscheidung lauten: Ich will an jedem Ort Gott preisen, selbst oder gerade hier in meinem Kerker. Gerade an dem Ort, wo es vielleicht noch niemals jemand getan hat, will ich zu jeder Zeit Jesus die Ehre geben. Entgegen allen menschlichen Einwänden, selbst wenn man mir sagt, das ist ja lächerlich. Warum? Weil Gott es wert ist. Diese Haltung ist weit mehr als pure Tradition oder Gewohnheitshandlung. Doch denken wir daran, in einer Zelle helfen Gewohnheiten und bekannte Richtigkeiten nicht viel weiter. Noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Lobpreis dient nicht nur mir und meiner Beziehung zu Jesus. Lobpreis öffnet den Weg für Erdbeben. Lobpreis öffnet den Weg für Befreiung. Lobpreis öffnet den Weg für Gottes Kraft, die dann alle erreicht. Was mögen wohl die Mitgefangenen im Kerker gedacht oder gesagt haben, als um Mitternacht der Lobpreis von Paulus und Silas losging und sie alles mithören konnten? Wieso reißen die uns aus dem Schlaf, statt in Stille mit dem Leben abzuschließen? Das ist doch völlig unangemessen, ja lächerlich, ja schizophren. Aber Paulus und Silas saßen da und proklamierten: Herr, du bist gut, du bist wahrhaft gut und das alle Zeit. Wir halten daran fest, dass deine Güte sich nicht daran zeigt, dass es uns sofort besser geht. Deine Güte zeigt sich an deiner niemals endenden Liebe zu uns. Wir preisen deine Güte. Sind dann nur Paulus und Silas aus dem Gefängnis befreit worden? Nein, alle. Sämtliche Gefangenen waren auf einen Schlag frei. Und das nur durch Lobpreis von Zweien. Gottes Kraft ist und wirkt da, wo seine Kinder ihn preisen. Und so heißt es schon im Alten Testament in den Psalmen: Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Lobpreis ist Lobopfer. Dadurch, dass die starke Gemeinde anbetet, gibt sie Gott die Chance, Dinge zu tun, die er auf dem Herzen hat. Im Leben von Einzelnen und in ein Umfeld hinein, das ihn gar nicht sieht und nicht sucht. Es ist eine enorme Dimension von Lobpreis, die eine Gemeinde wahrnehmen kann. Stellt euch vor, Paulus und Silas lobten und alle Gefangenen wurden befreit. Stellt euch vor, die EFG Pfullingen lobt und preist und Gott berührt Menschen in der Stadt und legt ihnen aufs Herz, nach ihm zu suchen. Und vielleicht Jahre später werden reife Christen aus ihnen. Welch eine Stärke, welch eine Gemeinde, welch ein Gott. Starke Gemeinden wissen um diesen großen Horizont Gottes und richten ihr Gebets- und Lobpreisleben danach. Nicht als Strategie, sondern als Herzenshaltung. Der Vater sucht die, die ihm im Lobpreis und im Herzen Raum geben, das zu tun, was er will. Zu guter Letzt der Kerkermeister. Dieser Mann und sein Weg zum Glauben bewegt mich immer wieder neu, wenn ich Apostelgeschichte 16 lese. Er war doch aussichtslos ergeben in seine Obrigkeit und wusste keinen Ausweg als Selbstmord, als das Erdbeben das Gefängnis zerstörte. Wie mag er sich gefühlt haben, als Paulus rief: Wir sind alle hier, tu dir nichts an. Nicht nur, dass zwei anbeten und Gott alle in den Stand der Freiheit versetzt, nein, auch die persönliche Bekehrungsgeschichte dieses Kerkermeisters hängt daran. Werte Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dieser Beamte kommt doch nur auf diese Frage, weil Gott ihm ins Herz gesprochen hat, durch den Lobpreis und durch das, was er gerade erlebt und gesehen hat. Wann vorher sollte denn diesem Justizbeamten sonst eine solche Frage durch den Kopf gehen? Gott hat auch ihm die Fesseln gelöst, dass er sehen kann. Paulus und Silas konnten die Chance Gottes nutzen, die vorher für sie undenkbar war. Der Kerkermeister führte sie eigenhändig aus dem Verlies und sie gingen mit ihm nach Hause. Er wusch ihre Striemen und bewirtete sie und er ließ sich mit seinem ganzen Haus taufen. Haben wir nicht einen fantastischen Gott? Anbetung ist nicht eine Frage von Stil oder Geschmack. Anbetung hat die Qualität, dass Gottes Reich gebaut wird. Im Lobpreis der Gemeinde liegt eine starke Kraft. Gottes Horizont ist größer und weiter, als es sich die lobpreisende Gemeinde vorstellen kann. Ich möchte mit euch zu einer solch starken Gemeinde gehören. Wir kommen nun seit 6 Jahren hierher zur EFG Pfullingen und ich kann sagen, ja, ich erlebe Liebe und Annahme. Ja, ich erlebe beginnende Veränderungen und motivierbare Geschwister. Ja, ich erlebe wohltuende Gemeinschaft. Ja, ich begegne hier Gott. Ja, ich möchte weiter mit euch gehen. Ja, ich möchte mit euch Gottes Wunder erleben. Erbeten, erpriesen, erhört. Hier unter euch möchte ich in den Aufgaben nicht etwas sehen, was Gott uns vor die Füße legt, sondern etwas, das Freude und Erfüllung schenkt. Leben in der starken Gemeinde nicht als Pflicht, sondern als Gottes Bestimmung. Amen.